ich grüße euch mit dem Ostergruß. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Herzlich willkommen zum Ostergottesdienst 2020. Anders als sonst, aber die Botschaft ist und bleibt immer die gleiche. Herzlich willkommen alle, die schon öfters eingeschaltet haben. Herzlich willkommen alle, die neu dabei sind. Herzlich willkommen alle nah und fern. Ich grüße euch noch einmal und ihr dürft mir gerne antworten. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Ich bete am Anfang. Herr Jesus, danke, dass Ostern sein darf. Danke, dass das Grab nicht leer geblieben ist. Danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass du den Tod besiegt hast. Danke auch in schwierigen Zeiten, dass wir wissen dürfen, dass du Herr der Lage bist und dass dir nichts aus den Fugen gleitet, aus den Händen gleitend. Danke, dass wir ganz fest auf dich vertrauen dürfen. Danke für den Ostergottesdienst. Danke auch für die Gemeinschaft, auch wenn sie anders ist als sonst. Danke, dass wir verbunden sein dürfen. Und danke, dass wir wissen dürfen, du lebst. Amen. Die Frau von Josef von Arimathäa machte ein Riesentheater, als sie erfuhr, dass ihr Mann das Felsengrab am Karfreitag diesem gekreuzigten Jesus zur Verfügung stellte. Doch dieser beruhigte die aufgebrachte Gattin und sagte: Aber Schatz, es ist doch nur für 3 Tage. Hashtag Glaubenshelden gibt es nicht. Was für ein Glaube, was für eine Tat. Hat Josef es wirklich geglaubt, dass es nur 3 Tage sind, für die er das Felsengrab Jesus zur Verfügung stellt? Jesus hat es in seinem Leben mehrmals angekündigt, dass er am 3. Tage auferstehen wird. Was haben seine Jünger geglaubt, die Frauen, seine Nachfolger und erst recht seine Feinde, die Römer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die ihn eigentlich umbringen, die ihn beseitigen wollten? Und was war dann in den Tagen zwischen Karfreitag und Ostersonntag? War es eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen, als nach der Kreuzigung all seine Freunde weggelaufen sind, als er ganz alleine war? War Josef vielleicht der Einzige, der wirklich an die Auferstehung glaubte? 4 Evangelien berichten uns davon, Kreuzigung und Auferstehung. Was glaubst du? Was glauben wir? Was glauben unsere Mitmenschen heute? Was halten Sie von Kreuz und Auferstehung? Von Karfreitag und Ostern? Der Stein ist weg. Das Grab ist leer. Er ist nicht tot geblieben. Er hat für uns den Weg zum Vater freigemacht. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Schon lange nicht mehr bei uns im Kindergottesdienst und wir haben uns was Kleines für euch überlegt. Heute an Ostern wollen wir mit euch ein Osterrätsel machen. Verschiedene Kinder erklären euch Begriffe, die ihr erraten müsst. Wenn ihr wisst, was gemeint ist, könnt ihr die Begriffe aufschreiben und uns per E-Mail die Lösungen zuschicken. Die E-Mail-Adresse seht ihr hier unten eingeblendet. Ganz wichtig ist, dass ihr in der E-Mail euren Namen und eure Adresse angebt, weil wenn ihr alles richtig habt, bekommt ihr auch eine kleine Überraschung von uns. Wir freuen uns schon, von euch zu hören, aber noch viel mehr freuen wir uns drauf, wenn wir wieder zusammen Kindergottesdienst haben dürfen. Tschüss!
Manchmal ist es ein Mann und manchmal ist es eine Frau. Manchmal ist die Person schick an oder auch nicht. Manchmal geht es lang, manchmal geht es kurz. Die Person liest etwas vor oder schreibt es auf eine Tafel. Manchmal ist es interessant und manchmal ist es nicht so interessant.
Ja. Erst ist es voll,
dann ist es leer.
Zuerst ist es zu,
dann ist es leer auf.
Und keiner versteht das alles.
Irgendwas war da komisch.
Geheimnisvoll.
Sonderbar.
Wundervoll.
Das war ungemütlich.
Kalt.
Nur Tücher waren da.
Die Tür war ein großer Stein.
So groß, dass kein Mensch ihn wegrollen konnte.
Es ist 2 Wochen lang. Die Kinder freuen sich darauf. Da muss ich keine Hausaufgaben machen. Die Kindergartenkinder haben es meistens kürzer als die Schulkinder. Es ist 1 Woche vor Ostern und 1 Woche nach Ostern.
Es ist ein Gegenstand.
Es ist ein Tier.
Aber auch ein Mensch hat damit was zu tun.
Den Gegenstand kann man essen.
Das Tier auch.
Das Tier ist mit vielen anderen von ihrer Sorte zusammen.
Der Mensch war allein.
Den Gegenstand schneidet man an.
Das Tier schlachtet man.
Früher wurde es auch geopfert.
Der Mensch hat sich selbst geopfert.
In arabischen Ländern isst man das Tier sehr häufig.
Kindern macht es oft Spaß, Erwachsenen manchmal auch noch. Man kann es draußen oder drinnen machen. Man braucht gute Augen. Meistens sind meine Geschwister auch noch dabei. Meine Oma ist auch oft dabei. Man kann sich strecken und auch bücken.
Es war was Besonderes. Es ist ungefähr vor 2000 Jahren passiert. Man kann es nicht sehen. Im Neuen Testament wird uns davon berichtet. Die Frauen entdeckten es als erstes. Es hat was mit der Kreuzigung und dem leeren Grab zu tun. Die Jünger konnten es nicht glauben.
Das ist schön.
Das ist gemütlich.
Mein Papa kannte das nicht.
Meine Mama kannte es.
Dort wurde das immer an Ostern gemacht.
Ich glaube, das wird mehr in Norddeutschland gemacht.
Das muss man sogar anmelden.
Und das wird nachts vorher bewacht.
Wenn man zu nah geht, wird es ganz schön heiß.
Es ist eine Pflanze. Unten am Stängel ist eine Zwiebel dran und die Blüte ist gelb. Sie wächst im Frühling und man kann es in eine Vase stellen.
Guten Morgen, ich begrüße euch alle herzlich auch nochmal zu unserem Ostergottesdienst an Ostersonntag. Ich habe mir heute eine ziemlich ungewöhnliche Location ausgesucht. Alle, die sich hier in der Gegend um Winterbach herum auskennen, die wissen, wo ich sitze, nämlich an der sogenannten Schinderhanneshöhle. Und die erinnert mich sehr stark an unsere Geschichte, denn es geht ja um ein Felsengrab, in dem Jesus bestattet war. Es geht um den frühen Ostermorgen. Und Diese Geschichte ist von zentraler Bedeutung für uns als Christen, vielleicht noch viel mehr als Weihnachten, was sicher auch sehr wichtig war, weil Gottes Sohn als Mensch auf die Erde kam. Aber an Ostern gipfelt dieses ganze Geschehen im Sieg Jesu über den Tod. Und davon möchte ich heute erzählen. Ich lese mit euch mal aus dem Matthäusevangelium, aus dem 28. Kapitel. Dort lesen wir diese Geschichte. Ich lese sie nach der Luther-Übersetzung. Und während ich lese, erkläre ich immer so ein bisschen, was eigentlich hier passiert war, um das Ganze etwas besser zu verstehen. Die Kreuzigung ist ja gerade vorüber. Kurz nach der Kreuzigung war der Sabbat angebrochen. Das heißt, in Israel durfte man keine Arbeit mehr tun. Und das galt auch für die Bestattungsaufgaben, die im Nachhinein noch zu erledigen waren. Dazu gehörte das Einbalsamieren der Leiche und auch das Einwickeln nochmal speziell. Und nun ist es Sonntagmorgen, der Sabbat ist vorbei. Nach jüdischem Verständnis und Zeitgefühl fühlt sich das eher an wie der Montagmorgen, nicht wie der Sonntagmorgen, denn jetzt beginnt die neue Woche mit diesem Tag. Die Christen haben später aus diesem ersten Tag der Woche ihren Ruhetag gemacht, weil er durch die Auferstehung Jesu eine ganz besondere Bedeutung bekommen hat. Deswegen feiern wir heute den Sonntag und nicht den Samstag, also den Sabbat als Feiertag, als freien Tag in der Woche. Ich lese jetzt mal die Geschichte vor, zunächst mal am Stück, und dann schauen wir uns die einzelnen Abschnitte nochmal miteinander genauer an. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen: Siehe, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren, und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Und ich glaube, auch nicht nur bei den Juden wird diese Sache angezweifelt. Wir kommen später noch darauf. Morgengrauen am Grab. Hier geht jetzt vielleicht demnächst die Sonne auf. Eigentlich bin ich schon ein bisschen spät dran. Aber in Israel ist die Morgendämmerung immer sehr schnell und sehr kurz. Die Sonne steht steiler in ihrer Bahn zum Horizont und deswegen ist auch die Dämmerungszeit sehr kurz. Das heißt, als die Frauen losgingen, da war es noch fast dunkel und als sie am Grab ankommen, wird es gerade hell. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Alle waren ziemlich deprimiert oder völlig hoffnungslos. Die Jünger sind gleich mal zu Hause geblieben, aber immerhin die Frauen. Sie machen sich auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Das war so ein typisches Felsengrab der damaligen Gegend, wie man es heute noch um Jerusalem herum findet. Ein in den Fels gehauenes Grab, eine Grabkammer. Auf einer Seite, kann man sich vorstellen, war so eine Art Steinbank und dort wurde die Leiche niedergelegt. Und dort wurde sie gewöhnlich dann auch noch einmal zurechtgemacht. Mit Salbe, mit Ölen und auch mit Grabtüchern. Und dazu waren die drei Frauen gekommen. Also wir hören hier von Maria, von Magdala und die andere Maria. Von Markus wissen wir, dass auch noch eine Salome dabei war, vielleicht sogar noch eine weitere Frau. Das ist möglich. Maria von Magdala, das war die, die Jesus ziemlich am Anfang seiner Wirkungszeit von bösen Geistern befreit hatte. Und sie gehört zu den treuesten Nachfolgerinnen Jesu. Sie ist sogar zeitweise mitgezogen mit ihm und den Jüngern. Und deswegen wusste sie ganz genau Bescheid, über was Jesus geredet hatte. Sie kannte seine Wunder, seine Macht und sie glaubte fest an ihn. Aber jetzt schien alles zu Ende zu sein. Am Kreuz gestorben, hoffnungslos, ins Grab gelegt. Möglicherweise erinnert sie sich noch dran, dass Jesus irgendwie mal was gesagt hat, von wegen, es ist so, dass er auferstehen wird nach 3 Tagen. Aber wenn man den Tod erstmal ins Auge blickt, dann kann man das nicht mehr glauben. Jesus war sowas von tot, dass es überhaupt keine Hoffnung mehr gab, nach menschlichem Verständnis. Und deswegen tun die Frauen einfach, was man tut, wenn ein Mensch gestorben ist. Sie tun es 2 Tage später, weil es nicht möglich war, ihn am Abend des Sabbat noch zurechtzumachen. Die andere Maria wird hier erwähnt, wir wissen es nicht genau, aber es ist die Frau des Klopas und sie hatte 2 Söhne, der eine hieß Josef und der andere Jakobus. Eine der vielen Frauen, die Söhne hatten, die Jakobus hießen, deswegen ist es nicht so ganz einfach herauszufinden, wer diese Frau ist. Aber sie war noch dabei und wie gesagt, die Salome, von der Markus noch spricht. Sie waren also jetzt unterwegs zum Grab. Aber dort war ja ein großer Rollstein vorgerollt. Das war sozusagen der Grabdeckel, sehr schwer. Den konnte man nur mit vielen starken Männern zusammen zur Seite schieben. Meistens lief er in so einer Steinrinne leicht nach unten. Man musste also diesen tonnenschweren Stein zur Seite schieben, was viel Kraft erforderte. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Das ist der nächste Punkt. Aus der Lethargie, aus der Traurigkeit wird ein Schockerlebnis, etwas, was niemand erwartet hat. Ein Erdbeben, gut, das kann in der Gegend schon mal vorkommen, aber es war nicht ein Erdbeben der üblichen Art, sondern Gottes Engel kam vom Himmel und tat das, was die Frauen sich vorher noch überlegt hatten, wie sie dieses Problem lösen sollten, nämlich diesen schweren Stein wegzurollen. Der Engel tut das und sie sehen das und sind damit komplett überfordert. Er ist hell wie der Blitz. Er ist in menschlicher Gestalt da, aber hat ein weißes Gewand, eine ganz außergewöhnliche Erscheinung. Und diese Erscheinung ist ein Engel, den Gott gesandt hat. Das ist Gott möglich, dem Herrn über Leben und Tod. Das ist ganz sicher kein alltägliches Erlebnis gewesen. Und das sehen wir auch an der Reaktion der Wachen. Sie erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends oder schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Übrigens, von dort kamen auch diese drei Frauen. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Unfassbar, was hier passiert. Der schwere Stein wird von einem Engel zur Seite gewälzt. An anderer Stelle können wir lesen, dass es zwei waren, aber dieser eine spielt hier die Hauptrolle, weil er auch die Botschaft hat an die Frauen. Sie müssen ja erstmal diesen Schock verdauen, etwas, was selbst die Wachen im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen hatte. Diese Wachen hatte man hingestellt, um auf keinen Fall irgendwie es zuzulassen, dass jemand ans Grab geht und Jesus vielleicht heimlich hinausholt und nachher erzählt, er sei auferstanden, obwohl er es gar nicht war. Das ist wichtig. Und diese Soldaten, die waren ja nicht von Pappe, die haben schon einiges erlebt, schreckliche Dinge. Vielleicht haben sie selbst schon Menschen getötet. Und selbst diese harten Jungs, die haut es um, als dieser Engel vom Himmel kommt. Das ist so eine gewaltige Erscheinung, dass sie starr vor Schreck, wie tot, so steht es hier, liegen geblieben sind. Aber mitbekommen haben sie auf jeden Fall, was hier geschehen ist. Die Frauen verdauen noch ihren Schreck. Da sagt ihnen der Engel etwas. Eine ganz wichtige und die frohe Botschaft. 100%. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Auferstanden vom Tod. So wie er es vorher gesagt hat. Und zwar nicht irgendwie im übertragenen Sinn. Ja, vielleicht auferstanden in den Herzen der Menschen. Sondern nein, wirklich. Ein toter Körper wird lebendig. Jesus war tot und ist wieder lebendig. Er ist auferstanden und das hat er vorher schon gesagt. Er hat sogar einmal gesagt, mir ist die Macht gegeben, mein Leben zu geben und es wiederzunehmen. Das haben die Leute nicht verstanden. Das war irgendwie sehr merkwürdig und keiner konnte sich so richtig vorstellen, was er damit meint. Aber jetzt tritt das tatsächlich ein und Jesus lebt. Jesus ist lebendig und das ist doch die Hauptsache unseres Glaubens. Wenn das nicht tatsächlich geschehen wäre, dann könnten wir jetzt eigentlich einpacken und nach Hause gehen und Eier essen. Aber das ist die gewaltige Ostergeschichte, dass der Tod besiegt ist. Dazu ist Jesus überhaupt als Gottes Sohn auf die Welt gekommen, um diese Machtdemonstration zu zeigen, dass er stärker ist als der Tod, als die stärkste Macht, die uns sonst bedroht. Und jetzt wird der Engel ganz konkret, er sagt, ihr werdet ihn noch sehen. Also vielleicht so nach dem Motto, schlaft mal eine Nacht drüber, es ist wirklich, was ihr hier erlebt. Jesus wird euch noch begegnen und das wird vor allem in Galiläa nochmal sein. Jetzt geht mal schnell zu den Jüngern und erzählt, was ihr gesehen habt. Die Frauen werden also zu Zeuginnen, zu Augen- und Ohrenzeuginnen der Auferstehung Jesu ganz unmittelbar an diesem Felsengrab. Und in ihnen sind die Gefühle komplett durcheinander. Ja, sie gingen schnell weg vom Grab mit Furcht. Auf der einen Seite sind sie noch voller Angst und auf der anderen Seite mit großer Freude. Und sie liefen, um es den Jüngern zu verkündigen. Die waren so aus dem Häuschen, dass sie gesagt haben, wir müssen das sofort erzählen, genau wie der Engel es sagt. Das ist hier keine Täuschung, das ist ein gewaltiges Ereignis. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und wir sagen es sofort den Jüngern, die sich irgendwo in einer Wohnung in Jerusalem verkrochen haben. Und jetzt passiert das Erstaunliche. Jesus hat ja gesagt, er will sie in Galiläa wiedersehen. Aber nun erscheint er den Frauen direkt noch einmal persönlich. Vers 9, und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Ein Zeichen ihrer Anbetung. Sie haben ihren Herrn erkannt, Sie sehen aber auch, dass er irgendwie anders aussieht. Von einer etwas anderen Erscheinung. Er ist in einem unsterblichen Körper auferstanden. Ein Schöpfungswunder. Wenn Gott der Schöpfer ist, des Himmels und der Erde, dann ist es für ihn ein kleines, auch einen Menschen, der gestorben ist, wieder lebendig zu machen. Und hier geht es um den Sohn Gottes. Und diese Auferstehung ist diejenige, die wirklich relevant ist für uns alle, weil darin liegt unsere christliche Hoffnung, dass auch wir mal auferstehen dürfen nach unserem Tod, nachdem unser Körper hier verfällt, dürfen wir auf einen Unsterblichen hoffen, den Gott uns schenken wird, genauso wie es hier bei Jesus geschehen ist. Und Jesus spricht die Frauen an, fürchtet euch nicht. Er sieht, dass sie noch voller Angst sind, verständlich. Und er wiederholt noch einmal diesen Auftrag, geht und verkündigt es meinen Brüdern. Ich finde es sehr schön, dass Jesus die Jünger hier seine Brüder nennt. Dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Wir wissen, dass die Jünger dann noch sehr ungläubig waren und dachten, die spinnen irgendwie, die Frauen. Und wir müssen noch mal direkt selber nachgucken. Jesus hat auch dann, ist dann noch mal den Jüngern persönlich in Jerusalem begegnet, bevor sie dann in Galiläa, so wie er es hier sagt, zusammentreffen. Ich glaube, das ist die pure Barmherzigkeit von Jesus gewesen. Und auch ein großes Entgegenkommen, dass er zuerst den Frauen nochmal erschienen ist und dann auch dem Petrus und den Jüngern in Jerusalem. Auch den Jüngern, die nach Emmaus gegangen sind und wieder zurückgingen. Jesus hat sich gezeigt. Jesus wollte, dass das von vielen gesehen wird, damit es nicht hinterher heißt, das waren so ein paar durchgeknallte Fromme, die haben sich hier eine tolle Story ausgedacht. Nein, es ist ein gewaltiges Gottesereignis, diese Auferstehung. Und das wird und muss von vielen bezeugt werden. Und schließlich kommt es noch zu einer Abwehrreaktion der Gegner Jesu. Ich habe mich gefragt, ob man eine Osterpredigt so aufhören kann, mit so einer fiesen Geschichte. Nämlich, als die Frauen weg waren, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Vielleicht waren da noch ein paar Kollegen, vielleicht waren die Wachen es selbst, die bis vor kurzem noch hier vor Schreck auf dem Boden gelegen haben. Diese Wachen gehen jetzt hin und erzählen, was passiert ist. Selbst auch noch starr vor Schreck und ganz ungläubig. Sie gehen zu den hohen Priestern. Und was passiert mit diesen Leuten, die so skeptisch waren? Jetzt hätten sie eigentlich eines Besseren belehrt sein müssen. Jetzt hätten sie erkennen können und erkennen müssen, das ist wirklich unser Messias. Wenn er von den Toten aufersteht, dann stimmt auch alles, was er vorher gesagt hat. Stattdessen hielten sie Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Also die Wachen, hier lesen wir es, die direkt am Grab waren, mussten natürlich eine Riesenangst haben, dass sie jetzt verknackt werden, dafür, dass sie das Grab nicht richtig bewachen konnten und dass die Leiche weg ist. Das Grab ist leer. Das war ihr Auftrag, dass es nicht passiert. Und sie hatten Angst vor Strafe, zu Recht. Und sie werden hier nicht bestraft, sondern man macht einen Deal mit ihnen. Sie sollen erzählen, dass die Jünger ihn gestohlen haben, während wir schliefen. Also sie sollen zugeben, dass sie gepennt haben und dass in dieser Zeit Jesu Jünger kamen und Jesus aus dem Grab geholt haben. Alles nur, um zu vertuschen und zu verheimlichen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und da fließt auch noch Geld. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist das zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Den Gegnern Jesu bleibt am Ende nichts anderes übrig, als zu vertuschen, zu lügen, zu verleumden. Aber es ist alles umsonst. Er ist wahrhaftig, Jesus ist wahrhaftig und wirklich auferstanden. Und diese Botschaft lässt sich nicht vertuschen. Im Übrigen hätte man sich auch nie so eine verrückte Geschichte ausgedacht, wenn man Fake News in die Welt setzen wollte. Dann hätte man sich was Realistischeres überlegt. Aber das hier ist so irre, dass es nur Sinn macht, wenn es wirklich passiert ist. Die Auferstehung Jesu ist das zentrale Ereignis, auf dem unser Glaube basiert. Und ich wünsche allen, ich wünsche euch, dass ihr jetzt um die Osterzeit euch nochmal vergegenwärtigt, welches gewaltige Ereignis, welche Kraft Gott hier zeigt, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und dass uns das die allergrößte und berechtigste Hoffnung gibt, dass der Tod überwunden ist und dass wir das auch selbst für uns persönlich im Glauben annehmen dürfen. Wir brauchen, wenn wir uns zu Jesus halten, keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. In seiner Nähe ist das Leben. Es bleibt kein dunkles Loch des Todes, sondern es wird hell. Der Stein ist weg und das Grab ist leer. Und zwar nicht irgendwie, weil Jesus verschwunden ist, sondern weil er auferstanden ist und ewig lebt. Amen. Wir sind ja jetzt online miteinander über den Chat verknüpft und da haben wir uns gedacht, wir machen noch ein Spiel mit euch. Ein Spiel, was zu Ostern passt und da geht es natürlich um Ostereier. Ihr dürft jetzt gemeinsam, egal wo ihr gerade an den Bildschirmen sitzt, Ostereier finden. Ihr müsst aber nicht diese Eier finden, sondern den Ort, der dazu passt. Und dazu sagt ihr am besten ganz schnell per Chat, wo sich dieses Ei befindet. Es reicht, wenn ihr einfach diesen Ort nennt, also zum Beispiel Bad Kreuznach. Aber es sind alles Orte, aus denen Gemeindeglieder von uns kommen. Und weil ihr euch ziemlich gut auskennt in diesen Dörfern, habe ich es nicht ganz einfach gemacht. Ihr müsst also schon genau hinschauen. Manches ist sehr leicht, anderes ist schon ein bisschen kniffliger. Und vielleicht können die Kinder zuerst mal raten. Jedes Bild wird ungefähr 10 Sekunden lang eingeblendet Und ich schaue dann einfach im Chat, wer als erstes die richtige Antwort gibt und der bekommt den entsprechenden Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat das Spiel gewonnen und dann gibt es einen kleinen Preis. Also, schaut euch an, in welchen Dörfern die Eier liegen. So, das hat doch viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Ihr habt auch eine super tolle Ortskenntnis bewiesen. Jetzt muss ich aber zum Abschluss doch noch kurz auf das Ei zu sprechen kommen. Warum haben wir überhaupt Ostereier? Ganz ursprünglich war das Ei ein Symbol für das Leben, noch lange bevor es Christen gab. Aber die haben später das Ei auch als treffendes Symbol für das Leben entdeckt, das uns Jesus schenkt. Und man begann, Eier rot anzumalen. Die ersten Ostereier waren also rot, weil dieses Rot sollte das Blut Jesu illustrieren. Das steckt so ein bisschen hinter diesem Symbol des Ostereis, das dann erst an Ostern geknackt werden durfte, weil Jesus am Ostermorgen die Mauern des Todes zerbrochen hat. Es ist jetzt egal, ob ihr Ostern mit oder ohne Eier feiert. Entscheidend ist, dass er euch daran erinnert, Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte uns jetzt noch Gottes Segen zusprechen. Gott segne und behüte uns, der uns den Sieg gibt, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.